ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute vom Mannheimer Maimarkt mit Jens Wolters.
Viele Kinder und Jugendliche sitzen eigentlich ganz brav in der Schule und trotzdem haben wir einen Lehrer zu Gast, nämlich mit Volker Hoffmann. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Volker, erklär uns, warum sitzt du heute hier? Warum kannst du heute hier sitzen? Ist heute dein freier Tag oder woran liegt's?
So ist es. Ich bin nicht mehr voll eingesetzt von Montag bis Freitag. Mittwoch ist mein freier Tag. Allerdings heute Nachmittag bin ich in Hoffenheim und helfe da jemandem noch ein bisschen in Mathematik.
Und was würdest du sonst an deinem freien Tag heute machen?
Ja, verschiedene Dinge. Einkaufen gehen mit meiner Frau oder am Schreibtisch ein paar Dinge machen, Sachen vorbereiten.
Live vom Mannheimer Maimarkt, SWR1 Leutegast Volker Hoffmann ist Lehrer. Soweit so gut und soweit so unspektakulär, ehrlich gesagt. Doch du bist Lehrer, du hast mir freundlicherweise das Du angeboten, seit über 50 Jahren. Und deshalb möchte ich von dir eigentlich schon gerne mal wissen, welche Faszination übt der Lehrerjob auf dich aus?
Ja, zunächst in dem Alter zwischen 14 und 17 Jahren, wenn Jugendliche so sich Gedanken machen darüber, was sie vielleicht mal beruflich machen, war bei mir der Lehrerberuf gar nicht auf dem Schirm. Damals war das gar nichts Faszinierendes. Ich war damals engagiert in der Kirche, in der Jugendarbeit als Jungscharleiter, dann im Jugendkreis. Und meine Studienziele waren entweder Theologie oder Physik. Am Ende hat dann Physik gewonnen. Ich habe dann ein Physikstudium absolviert, 1990 das Diplom gemacht. Und dann war die Hochschullaufbahn so bei mir im Bild. Und nachdem ich dann doch Lehrer geworden bin, wo wir nachher noch drauf kommen werden, muss ich sagen, im Rückblick, keine Sekunde bereut, Lehrer geworden zu sein.
Aber was ist es bei dir? Ich darf dein Alter verraten, du bist 81 Jahre alt. Was ist so dein täglicher Antrieb?
Ja, das ist so, wenn man jetzt in der Schule ist, mit den jungen Leuten zum Beispiel Mathematik macht, für manche ist es Hassfach, und man ein bisschen was von der Begeisterung, die man selbst hat, oder auch in Physik, rüberbringen kann. Ich sage manchmal, wenn man die so infizieren kann und merkt, die sind auch begeistert, dann ist das so eine Rückkopplung, wo dann eigentlich einem immer wieder eine neue Kraft gibt und sagt, Mensch, weiter so.
Du hast es jetzt gerade Hassfach genannt. Ich habe tatsächlich mal geguckt in der Statistik. Es gibt Umfrageergebnisse. Da ist dann, glaube ich, Sport sehr weit vorne bei Jungs und Mädchen. Aber Mathe ist ehrlich gesagt unter den Top-3-Fächern. Also so ganz gehasst, wie man immer meint, wäre ich nämlich auch von ausgegangen, ist es nicht. Deine Fächer sind nicht nur Mathe, sondern du hast gesagt Physik, Informatik und Astronomie immer noch.
Ja.
Da denke ich so, das ist ja schon was ganz Besonderes von dieser Fächervielfalt. Wo würdest du denn sagen, was ist so dein beliebtestes Fach bei den Schülerinnen und Schülern und das unbeliebteste? Sind wir dann wieder bei Mathe?
Ja, also ich würde sagen, das liebste Fach, was ich unterrichte, ist schon eigentlich die Mathematik. Weil ich immer wieder das Gefühl habe, wenn ich da was erkläre, das verstehen die, die können dem folgen, auch von der Sprache her. Und ich versuche auch immer, die Schüler mitzunehmen, wenn wir neue Dinge einführen und herleiten. Und dann können die dem folgen und dann sind die auch leicht zu begeistern. Also Mathe macht Spaß. Nicht nur mir, auch den Schülern.
Und Astronomie, da habe ich mich ja gefragt, hatte ich nie als Schulfach leider. Hätte ich, glaube ich, gerne gehabt. Ist das schon zu anderen Unterrichtszeiten? Also trifft man sich da nachts?
Nein, das ist ein Fach, was auch tagsüber läuft.
Gut.
Aber man kann sich auch mal nachts treffen, um den Sternhimmel zu beobachten. Aber ich mache auch dann Exkursionen. Es gibt zum Beispiel vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Lampolzhausen ein Raketentriebwerkstestgelände. Da war ich vor einem Dreivierteljahr mit meiner Schülergruppe. Die waren begeistert, dass man da in Deutschland Raketentriebwerke testet, damit die Raketen dann auch gut in das Weltall starten können.
Also das heißt, du verlässt auch das ein oder andere Mal schon durchaus ganz bewusst den Unterrichtsraum, um halt den jungen Menschen noch ein bisschen was anderes zu zeigen von der Welt.
Ja, insbesondere in Physik. In Physik gibt es ja in der näheren Umgebung hier, also näher in Anführungszeichen, Umgebung, große Forschungseinrichtungen. Da gibt es in Darmstadt die GSI, Gesellschaft für Schwerionenforschung, in Hamburg das Deutsche Elektronensynchrotron und dann ganz großes Ziel von mir ist immer wieder bei Genf das CERN.
Ja.
Und CERN ist die größte physikalische Forschungseinrichtung der Welt für Elementarteilchenforschung und da bin ich jetzt über 50 Mal mit Schülern dort gewesen, also fast 2000 Schüler haben mit mir zusammen das CERN erlebt. Und ich habe auch schon Schülerinnen gehabt und Schüler, wo ich dann gefragt habe, zum Beispiel, Irene, was machst du? ich bin promovierte Physikerin. Sag ich, wie kam das? Ja, wir haben bei dir Mathe-Leistungskurs gehabt und Basiskurs Physik und wir waren am ZAN. Und als ich das gesehen habe, was sie dort machen, habe ich gesagt, ich studiere Physik.
Das heißt also, da sieht man ja dann wirklich ganz eindrücklich, dass man den Menschen einen Weg vorgegeben hat.
Ja.
Mit gutem Unterricht.
Ja.
Du hast eben schon so ein bisschen angerissen, Theologie war es bei dir anfangs. Du wolltest, das war eine Überlegung, eigentlich Pfarrer werden?
Unter Umständen, ja, war drin. Aber am Ende hat dann die Physik gesiegt und dann bin ich nach Heidelberg an die Uni und habe dort Physik studiert bis zum Diplom.
Und dann waren es, irgendwann wurdest du bekniet, kannst du nicht mal oder kannst dir nicht vorstellen, Lehrer zu werden. Und dann warst du, deine erste Lehrerstation waren dann 40 Jahre an einer Schule?
Ja. Also es kam ein Studienfreund von mir und hat gesagt, Volker, das Gymnasium heißt St. Raphael-Gymnasium in Heidelberg. Da suchen sie jemanden, der als Lehrer nebenberuflich ein bisschen Mathematikunterricht gibt. Die suchen dringend Mathelehrer. Dann sage ich auch, das ist schön, aber ich werde nicht in die Schule gehen. Ich habe das nicht vor in meinem Plan. Ich habe vor, in Physik die Welt zu erobern. Und der kam nach 4 Wochen noch einmal. Und da habe ich gedacht, oh, warum kommt der noch mal? Und das habe ich dann als Zeichen von oben gesehen. Als gläubiger Christ denkt man, okay, du sollst mal drüber nachdenken. Vielleicht ist das eine andere Geschichte. Also ich habe mich gemeldet, bin hingegangen. Und der erste Unterricht, ich war begeistert. Und ich hatte den Eindruck, dass die Schüler auch begeistert waren. Das heißt also, da gehe ich rein. Und ich hatte dann ganz tolle Schulleiter, die mir geraten haben, Herr Hoffmann, wenn Sie Lehrer werden und bleiben wollen, unbedingt Referendardienst machen. Habe ich eigentlich keine Lust gehabt, aber ich habe es gemacht und bin dann in die normale Beamtenlaufbahn so reingeraten, über Studienassessor hin bis zum Schluss Studiendirektor und habe dann die Schule besucht und keine Sekunde bereut. Und die Schüler, die ich ganz am Anfang hatte, treffe ich zum Teil noch und sage, ihr seid schuld, dass ich Lehrer geworden bin. Dann sie, hallo, du kannst ja uns dankbar sein, dass du Lehrer geworden bist.
Ja, das, ist recht. Das ist wahrscheinlich eine Situation, wovon, von der dann beide gut leben können. Und jetzt bist du immer noch regelmäßig am Löwenroth-Gymnasium in St. Leon Roth im Einsatz.
Ja.
Wie viele Tage in der Woche?
An 2 Tagen im Moment, das hat sich reduziert. Ich war früher auch als Mathe- und Physiklehrer dort tätig. Und nachdem wir jetzt junge Kollegen in dem Bereich bekommen haben, habe ich gesagt, ich ziehe mich zurück, mache zurzeit noch Astronomie. Und noch in einem Spezialgebiet mit Leistungskurssportlern, die dem Golfsport sich gewidmet haben, mache ich dann manchmal extra Stunden.
Und ich habe eben versucht, schon so deine Fächer aufzuzählen und ich hatte gar nicht die Zeit, alle zu nennen, weil mir sind dann noch welche in der Vorbereitung untergekommen. Sport und, was ich beeindruckend finde, darstellende Geometrie. Das klingt so, als würde man Dreiecke tanzen, aber es geht um Zeichnen. Aber ist Zeichnen nicht immer irgendwie Teil der Geometrie?
Ja, das ist ein Fach, was es im Wahlbereich gibt, in der Oberstufe, in Schulen, so wie Philosophie, Psychologie, Informatik, Astronomie, gibt es auch Darstellung im Dreh. Da werden also Dinge grafisch dargestellt. Man kann sagen, wie im Reißbrett, in verschiedenen Projektionen, kann man dann da Körper darstellen. Ein wunderbares Fach auch. Allerdings habe ich nur 2 Jahre unterrichtet. Das gibt es heute kaum noch.
Okay, gibt es denn ein Fach, was du überhaupt nicht machen könntest? Musik, Kunst?
Ja, da muss ich dazu sagen, ich hatte mal eines Nachts einen Traum. Mein Chef stand vor dem Tor und sagt, Volker, du musst heute Vertretung machen. Sag ich, Franz, ja und? Ja, was für ein Fach wäre das? Geschichte. Oh, Geschichte. Nein. Und dann war ich froh, als ich aufgewacht bin und gemerkt habe, das war wohl eher ein Albtraum.
Ja.
Also Fächer, wo man so von Anfang bis Ende spannende Sachen erzählen sollte. Das liegt auch daran, dass ich im Geschichtsunterricht nicht so begeisternden Unterricht selbst erlebt habe.
Ist ein Leben ohne den Lehrerjob möglich? Die Frage darf in SWR1 Leute live vom Mannheimer Maimarkt jetzt unser Gast Volker Hoffmann beantworten. Von deinen insgesamt 81 Lebensjahren hast du ja jetzt nun mal nur ganz wenige ohne Schule erlebt. Selbst Schüler gewesen und seit über 5 Jahrzehnten Lehrer. Was meinst du, ein Leben ohne, ist das für dich grundsätzlich möglich?
Das ist für mich kein Problem. Das geht ja jetzt langsam doch zu Ende. Wenn man 81 Jahre alt ist, dann schätzt man 1, 2, 3, vielleicht 4 Jahre und dann zieht man sich langsam zurück. Was mich im Moment noch ein bisschen motiviert, ist die Tätigkeit mit den Jugendspielern bei der TSG Hoffenheim.
Da kommen wir gleich nochmal drauf,
ja, zu sprechen, was das für ein Engagement ist. Und wenn man jetzt so nebenbei dann in der Schule noch ein paar Stunden unterrichten kann und die Schüler in der Abi-Zeitung sich dann immer positiv äußern, sage ich, okay, dann wäre ich noch 1, 2, 3 Jahre da auch unterrichten. Und wenn ich meinem Chef folgen würde, der gesagt hat, Volker, du darfst bei uns so lange unterrichten, bis du alt wirst.
Dann dauert es noch viel länger.
Dann muss ich jetzt mal fragen, was er meint, wie das mit dem Alter ist.
So, damit du dich wohlfühlst, habe ich dir eben versprochen, sind mittlerweile auch ein paar Schüler von der Diesterwegschule zu Gast, die dritte Klasse. Ihr könnt mal gerade Lärm machen. Sagt mal Hallo. So, also, die wissen jetzt genau, was los ist, wenn der Lehrer hier oben sitzt. Wenn ich auch noch wirklich ein gehöriges Stück vom offiziellen Rentenalter entfernt bin, habe ich allerdings ja auch für mich so Pläne, ich würde gern mal ein Jahr lang jeden Tag irgendwie den Grill anschmeißen, für irgendwas auch immer. Gibt es solche Pläne bei dir auch?
Ja, also jetzt, bei mir sind die Pläne eher Urlaub machen oder Kurzurlaub.
Doch, die Malediven.
Ja, das machen wir schon. Nein, Malediven nicht. Okay. Wir gehen mal ein paar Tage in Dolomiten. Dann werden wir im August eine Woche nach Zermatt gehen. Wir lieben die Berge und dort wandern, spazieren. Und wenn ich dann meinen Lieblingsberg sehe, das Matterhorn, dann freue ich mich ganz besonders.
Aber du wirst ja auch in deinem Freundes- und Bekanntenkreis haben, Menschen haben, die relativ im gleichen Alter sind. Die arbeiten doch aber schon wahrscheinlich seit Jahren nicht mehr.
Ja, es gibt auch einige, die sind um einiges jünger und die fragen, Volker, wann willst du denn endlich mal aufhören zu arbeiten? Dann sage ich, ja, arbeiten tue ich schon lange nicht mehr. Ich gehe meinem Hobby nach. Das ist so im Prinzip geworden. Der Unterricht ist wie im Hobby. Ich gehe morgens mit Freude ins Auto, fahre in die Schule und dann, wenn ich die Schüler sehe, ist es eine tolle Begegnung.
Hat sich an deiner grundsätzlichen Einstellung zum Lehrerjob dann was geändert dadurch?
Eigentlich nicht.
Also das heißt, du hattest vorher auch schon dein Hobby?
Ja. Das war für mich immer etwas, was mir Riesenfreude gemacht hat und ich sagen konnte, eigentlich ist das Hobby. Wo es dann mal ein bisschen in Arbeit ausgeartet ist, war dann, wenn Abiturprüfungen waren, man musste die Abiturarbeiten korrigieren, klar, dann musste man auch mal ein bisschen dranbleiben.
Gibt es andere Hobbys noch? Was weiß ich, Reiten, Lesen, Radfahren, Kochen, Garten?
Ja, ich habe noch Hobbys. Ich spiele Tischtennis. Dann Modelleisenbahn ist so ein bisschen Hobby. Ich hatte mal eine große Anlage aufgebaut. Die ist jetzt im Moment gerade nicht existent. Aber und dann auch mal wieder Kurzurlaub zu machen. Nicht unbedingt Malediven, da sitzt man zu lange im Flieger, aber es geht auch.
Aber ich habe jetzt versucht, dir so ein offizielles Datum zu entlocken, wann du wirklich aufhörst. Das gibt es auch in deiner Vorstellung noch nicht. Das ist alles noch sehr grob gefasst.
Ja, es könnte man vielleicht so formulieren, aufhören würde ich dann in 4 Jahren. Mhm. Und diese 4 Jahre wären dann der Punkt, wo ich sage, naja, dann bist du 60 Jahre Lehrer gewesen und dann ist es vielleicht doch Zeit aufzuhören.
Wenn ich den heutigen SWR1-Leute-Gast Volker Hoffmann bisher als, ich sag mal, fast herkömmlichen Lehrer vorgestellt habe, dann ist das ehrlich gesagt nur die halbe Wahrheit, denn du kümmerst dich auch innerhalb des Projekts Anpfiff ins Leben darum, dass angehende Leistungssportlerinnen und Sportler in der Rhein-Neckar-Region eben nicht nur Sport können, sondern auch so ein bisschen was in der Schule sich draufpacken. Du bist da zuständig für zukünftige Fußballnationalspieler, die sich bei der TSG Hoffenheim tummeln. Erklär uns mal das Projekt so ein bisschen.
Ja, also das ist nicht nur zukünftig, sondern auch aktuelle Nationalspieler, die in der U17 oder U19 Nationalmannschaft spielen. Einer von den Jungs wurde vor 2 Jahren Europameister und Weltmeister mit der deutschen Nationalmannschaft in der U17. Ganz toll. Und mit dem habe ich ganz viel Mathe gemacht, weil er, die Weltmeisterschaft war in Indonesien, 3 Wochen in der Schule gefehlt hat. Hat den Unterricht versäumt und habe mit ihm die Mathe nachgemacht.
Du bist da allerdings nicht als Lehrer gelistet, sondern die Bezeichnung ist Lernbegleiter, glaube ich.
So ist das, ja.
Weil das einfach netter klingt oder weil es halt wirklich was anderes ist?
Na, Lernbegleiter ist schon ein bisschen was anderes als Nachhilfe. Bei Nachhilfe hat man so den Eindruck, da klemmt es irgendwo, man muss mir helfen, um den auf die Spur zu bringen. Aber bei den Lernbegleitern ist es so, die sind halt teilweise nicht im Unterricht und dann macht man das in der Zeit, wo sie dann da sind, intensiv, in Kurzform. Man macht in einer halben Stunde das, was sie in der Woche in der Schule gemacht hätten.
Okay.
Kurz und kompakt.
Und jetzt würdest du nie mit Namen prahlen, deshalb kann ich das gerade mal machen. Also euch sind dann sozusagen so Fußballer durch die Hände gegangen wie Niklas Süle, Grisha Prömel, Nadim Amiri oder auch der Belgier Amadou Onana, die eure Ex-Schüler dann sind. Hast du zu einigen noch Kontakt?
Ja, also zu Amadou Onana habe ich noch sehr engen Kontakt. Der spielt im Moment bei Aston Villa in der englischen Premier League. Ich habe auch vor, im Laufe des Jahres ihn mal bei einem Spiel zu besuchen.
Aber er braucht jetzt nicht noch mal irgendwie eine Auffrischung in Mathe?
Nein, das machen wir nicht.
Okay.
Er spricht auch im Moment ganz gut Deutsch. Also wir sind per WhatsApp verbunden und schreibt auch ganz gut Deutsch-Kommentare und Rückmeldungen.
Ich finde ja fast interessanter die Geschichten derer, die es dann nicht in die sportlichen Schlagzeilen geschafft haben, weil halt, was weiß ich, eine Verletzung dazwischen gekommen ist oder sie dann doch nicht gut genug waren. Da habe ich mir einen rausgeschrieben, dessen Weg du auch begleitet hast, Benjamin Trümmer. Was kannst du mir zu dem Mann sagen?
Ja, der Benjamin Trümmer war für mich einer, der mir besonders ans Herz gewachsen ist. Der kam aus Hessen, er wohnte mit Familie in der Nähe von Kassel, kam dann nach Hoffenheim, hat dort sogar als Jugendnationalspieler auch die Europameisterschaft mitgestaltet. Er wurde Europameister und hat dann aber nicht so ganz den Sprung in das große Profilager geschafft. Das höchste war Regionalliga, dritte Liga hat er noch gespielt und hat mir aber von vornherein gesagt, Herr Hoffmann, ich muss nicht Profi werden. Ich will jetzt einfach mal schauen, wie weit es geht und ich kann dann anschließend studieren, jeden Beruf lernen, den ich als Spaß haben könnte. Und das war für mich was ganz Tolles, dass nicht jemand so den Blick nur nach vorne Richtung Profifußball hatte, sondern es noch miterlebt hat. Und dann habe ich ein besonderes Erlebnis gehabt. Er war jetzt in Mathe nicht so der ganz große Mann. Und dann habe ich mit der Mathe gemacht. Und eines Tages war er begeistert. Herr Hoffmann, ich muss Ihnen was Tolles erzählen. Hat eine tolle Note in Mathe geschrieben.
Ah, okay.
Da ist er fast aus dem Fenster gesprungen.
Hast du zu so einem auch jetzt noch Kontakt? Weißt du, was er dann danach gemacht hat, wenn es nicht der Sport geworden ist?
Ja, und zwar gerade bei Benny Trümmer. Die Eltern haben ein Alten- und Pflegeheim, größere Anlage, ganz toll mit Landwirtschaft dabei. Und der ist da in das Management mit eingestiegen.
Okay.
Ich habe noch Kontakt zu ihm.
Dann ganz kurz noch, Volker, gibt es einen Namen, einen Fußballer, wo du sagst, auf den sollten wir in Zukunft achten, der hat es nicht nur in Mathe drauf, sondern auch auf dem Fußballplatz?
Ja, da gibt's viele.
Also, nenn nur mal einen, so, den wir vielleicht noch nicht so am Zettel haben.
Ja, dann sagen wir mal, der Max Mörstedt, das ist der, von dem ich vorhin gesagt habe, dass der vor 2 Jahren Weltmeister und Europameister wurde. Beides Mal im Endspiel Deutschland gegen Frankreich im Elfmeterschießen haben die dann den Titel geholt.
Dieser allseits bekannte Satz, früher war alles besser, greift der irgendwo bei dir? Stimmt das, was deinen Beruf angeht?
Würde ich so nicht formulieren allgemein. Es war früher einiges gut. Heute gibt es auch noch ganz viel Gutes. Also, dass früher alles besser war, auf Lehrerseite würde ich sagen, eher fast umgekehrt, dass die Lehrer heute fast wieder besser agieren, als es früher der Fall war. Wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, waren die Lehrer eher distanziert. Und heutzutage lieben es die Schüler, wenn man sich auch mal in Pausen Zeit nimmt und sie anspricht. Habe ich jetzt gerade erlebt, haben Schüler gesagt, Herr Hoffmann, das ist ganz toll, dass Sie auch mal zwischendurch für uns Zeit haben.
Was bist du denn für ein Lehrer? Bist du Kumpeltyp, kann man ja wahrscheinlich nie sein. Ne? Also möchte man wahrscheinlich aber sein. Eine gewisse Distanz sollte es ja schon geben.
Ja, Kumpeltyp ist vielleicht nicht so die gute Formulierung. Denn in der Schule ist man als Lehrer immer noch auf der Distanz zu den Schülern, dass sie sagen. Ich hatte mal einen Fall, wo ich einen Schüler in einer Gruppe übernehmen musste, weil die Lehrerin fortgegangen ist in Physik. Mit dem war ich privat per Du, weil der in der gleichen Mannschaft wie ich Tischtennis gespielt hat. Dann habe ich gesagt, Harry, steht eine Bitte an dich. Tischtennis sind wir per Du, aber bitte in der Schule per Sie. Nicht, dass du eines Tages sagst, Volker, die Hausaufgaben sind jetzt aber viel zu viel, das geht gar nicht. Der hat es hervorragend hingebracht.
Und du auch?
Ja.
Okay. Du hast aber ja über die Jahrzehnte natürlich schon in deinem Job ein paar Veränderungen mitgemacht, zwangsläufig, also wahrscheinlich den Umstieg von der grünen Kreidetafel aufs, was ist es dann, das Whiteboard oder machst du mittlerweile Unterricht am Tablet?
Whiteboard, ja, das ist also interaktive Tafel, kann man draufschreiben und kann dann das, was im Unterricht geschehen ist, später am Computer abspeichern. Und früher in der Kreidetafel war das so, erstens wurde man immer weiß, muss die Hände waschen, ja. Hat sich dann leicht mal an der Jacke oder an der Hose weiß gemacht. Aber früher war das manchmal ein bisschen traurig, wenn man am Ende der Stunde einen ganz tollen Tafelanschrieb hatte. Tolles Bild, Tafelbild. Und dann mit dem Schwamm alles weggemacht.
So, und jetzt behältst du alles und ziehst eine Folie raus, oder wie läuft es dann?
Ja, ich könnte jetzt zum Beispiel den Unterricht, den ich mal vor 5 oder 6 Jahren gehalten habe, auf dem Rechner wieder aufrufen und könnte sagen, hier, das habe ich gemacht. Ganz großartig.
Ist das deine Vorgehensweise oder machst du alles tagesaktuell, tagesfrisch sozusagen? Oder,
alles ganz neu. Ich habe noch nie Unterricht zweimal den gleichen gehalten. Also ich habe nicht irgendwelche Konzepte in der Hand, wo ich dann abschreibe, sondern es lebt vor allen Dingen auch im Gespräch mit den Schülern. Da ergeben sich ganz neue Lösungsideen und Wege, die ich dann gerne beschreite, weil ich gerne auf Schülerideen eingehe.
Hat sich dein Umgangston mit den Schülerinnen und Schülern geändert über die Jahrzehnte?
Eher nicht. Ist eigentlich gleich geblieben, so wie früher jetzt auch noch.
Worauf legst du Wert bei dir im Unterricht?
Also Wert einmal, dass alle aufpassen, konzentriert sind, keine Leute sich unterhalten. Ich mache manchmal, wenn sich zwei Leute unterhalten, eine Pause. Und wenn die dann merken, dass ich jetzt aufhöre zu reden, weil die reden, habe ich gesagt, ich habe gelernt in meiner Jugend von meinen Eltern, wenn sich zwei Leute unterhalten, soll ich sie nicht stören. Ja. Und dann kommen sie auf den Trichter und sagen, okay, müssen wir in Zukunft ein bisschen anders uns verhalten.
Das heißt also, um Disziplin geht es dir?
Ja.
Was ich mich gefragt habe, brauchst du vielleicht vom Nachwuchs manchmal auch so eine Art Nachhilfe, wenn es um Jugendsprache geht, wenn es um irgendwelche Trends geht bei TikTok oder sonst irgendwie sowas, wo ich zum Beispiel schon nicht mehr firm bin?
Auf die Dinge gehe ich eigentlich nicht ein. Trendsprache ist für mich jetzt nicht aktuell, sondern ich spreche, ja, ist nicht so ganz Hochdeutsch. Man kann den Mannheimer Dialekt nicht so ganz verleugnen, das wird so kurpfälzisch.
Das ist auch völlig in Ordnung so.
Ja, aber ansonsten solche Trends brauche ich nicht.
Und das heißt, deine Sprache ist geblieben und du wirst trotzdem immer noch verstanden?
Ja, perfekt. Vor kurzem hat mir ein Schüler gesagt, Herr Hoffmann, der Nick hat mir erzählt, das ist ein guter Freund von ihm, er versteht bei Ihnen alles. Er hat bei mir vorübergehend Mathe gehabt. Und da habe ich gesagt, innerlich, oh, freut mich, wenn ich offensichtlich so eine Sprache spreche, die bei den Schülern gut aufgenommen wird, gerade in Mathematik, dann denke ich, ist nicht alles falsch, was ich mache.
Über die Veränderungen auf Lehrerseite in den vergangenen Jahrzehnten haben wir schon hier gesprochen mit Volker Hoffmann. Gucken wir mal auf die andere Seite, gucken wir mal, was sich bei Schülerinnen und Schülern geändert hat. Wenn ich jetzt so einen Punkt rausnehme, Respekt der Lehrkraft gegenüber, hat sich da was geändert?
Also in Bezug auf Respekt würde ich jetzt nicht unbedingt große Veränderungen sehen, aber es gibt schon Veränderungen und zwar das Konzentrationsvermögen von einigen Schülern hat stark nachgelassen. Ich merke das jetzt weniger, weil ich im Moment hauptsächlich in der Oberstufe 11., 12. Klasse Schüler habe. Die sind relativ gut konzentriert. Aber wenn man 5., 6. Klasse anschaut, da gibt es dann schon Schüler, ich will mal sagen, die haben ein auffälliges Verhalten. Also die sind schon ein bisschen Unruhe reinbringen, ja, in das Ganze. Und da vermute ich stark, dass es auch damit zusammenhängt, dass sie ganz viel mit digitalen Medien unterwegs sind, Handy und sonstige Sachen. Und da fehlt die Konzentration. Und dann braucht man als Lehrer für die wenigen, das sind vielleicht 10% oder noch weniger, für die wenigen Schüler braucht man schon mehr Energie als für den Rest der Gruppe.
Es hat sich ja auch einiges verändert. Müssen wir ja gar nicht die Augen verschließen. Wie du schon sagst, elektronische Medien, jeder hat sein Handy am Mann. Alles geht viel schneller. Die Aufnahmefähigkeit ist dann bei einigen tatsächlich nur noch maximal 30 Sekunden. Und dann ist aber auch Schluss, wenn man darüber hinaus noch was erzählt. Handys im Unterricht, wie handhabst du das oder wie handhabt deine Schule das?
Bei uns in der Schule ist so, dass Handy im Unterricht tabu ist. Die packen die Handys während des Unterrichtsbeginns in die Schultasche, sind weg, da liegen keine Handys auf dem Tisch, sind bei uns nicht erlaubt.
Aber man könnte ja mit den Handys auch arbeiten, also was ja, weiß ich, schnell nochmal was raussuchen oder sonst irgendwie sowas. Also das könnte ja durchaus auch ein Hilfsmittel sein.
Wir haben Schulklassen, die haben iPads, wo die dann auch mit den iPads arbeiten können und schreiben auch und rufen Dinge auf den iPads. Aber mit dem Handy ist es so, dass wir Ausnahmen haben im Physikunterricht. In den Handys sind ja derartig viele Sensoren drin, dass man da Beschleunigungen, Bewegungen, Geschwindigkeiten aufnehmen kann. Machen auch einige Schulen. Ich habe das jetzt auf meine alten Tage noch nicht selbst praktiziert, aber könnte man machen bei Pendelbewegungen, wenn so Schwingungen da sind, können wir das wunderbar aufschreiben und sofort auswerten.
Was ist mit dem Notenniveau? Jetzt machst du den Job über 5 Jahrzehnte, hatte ich schon erwähnt. Es gibt so die Erzählungen, oh, was früher eine 4 war, ist heute eine 2. Hat sich das Notenniveau deiner Meinung nach verändert?
Also würde ich sagen, von meiner Sicht aus nicht. Ich bin derselbe Lehrer vor 30 Jahren, 40 Jahren und habe da dieselben Noten gemacht wie heutzutage.
Legst die gleichen Maßstäbe an?
Und die kriegen die Noten auch nicht geschenkt. Was sich ein bisschen verändert hat, wo ich jetzt in letzter Zeit immer wieder sage, bin ich ganz froh, dass ich mit denen kein Abitur machen muss, die deutsche Sprache. Dass da manchmal Sätze angefangen werden und da kein Ende von einem Satz zu erkennen ist. Das ist das Problem. Aber ich freue mich dann auch immer wieder. In den letzten 5 Jahren hatte ich 4-mal, das kommt selten vor, im Abitur in Physik die Leute, die in die mündliche Prüfung gegangen sind, die also so begeistert waren von der Physik, dass gar nicht wieder in die mündliche Prüfung gehen und dann dort hervorragende Leistungen, 13, 14 und 15 Punkte erreicht haben. Da freut man sich und denkt, ah, auch da ist nicht alles falsch gelaufen.
Das, was ich noch so mit aufgeschnappt habe, ist, dass die jüngere Generation, jetzt bin ich auch schon ein paar Tage aus der Schule raus, dass die sich besser präsentieren kann, was Vorträge angeht. Das ist bei mir zum Beispiel komplett auf der Strecke geblieben, weil ich das in der Schule nie groß machen musste. Hast du den Eindruck auch?
Ja, und zwar ist so, dass seit vielen Jahren die sogenannten GFS, das sind also gleichwertige Feststellung von Schülerleistungen. Da zählen die Vorträge sowie das Ergebnis einer Klausur. Und gerade in dem Fach Astronomie, was ich unterrichte, habe ich da Leute, da bin ich richtig fasziniert und begeistert, mit welcher Begeisterung die dann vortragen. Die halten Vorträge über Raumfahrt, Raketen, Abschüsse und dergleichen mehr. Und wie das bei denen so raussprudelt, da ist man nur begeistert. Ganz toll machen die das und hätte ich zu meiner Zeit nicht gekonnt als Schüler.
SWR1 Leute, Gast Volker Hoffmann, live auf dem Mannheimer Maimarkt, hat die Schule als Lehrer schon über 50 Jahre erlebt. Jetzt mal so vielleicht dein Plädoyer für die Schulabgängerinnen und Schulabgänger, die überlegen, was nehme ich denn für einen Beruf? Warum sollen mehr Menschen Lehrerinnen und Lehrer werden?
Es gibt mehrere Gründe. Ich würde zum Beispiel sagen, ein Grund ist der, dass man sein Leben lang mit jungen Leuten zu tun hat. Und immer das, was man so als Spezialfach hat, versucht, denen mit Begeisterung nahezubringen und die auch dafür zu begeistern. Und da sage ich auch immer wieder zu Schülern, habt ihr nicht Lust, Lehrer zu werden? Es gibt einige, die sind auf dem Wege, Lehrer zu werden. Es gibt auch ein paar Leute, ehemalige Schüler von mir, Mathe-Physiklehrer geworden. Habe ich auch gedacht, nicht alles falsch gemacht. Und mein früherer Chef an der Uni, der ein bisschen enttäuscht war, dass ich in den Lehrerberuf gegangen bin, hat dann eines Tages gesagt, Volker, das ist auch gut, dass du in die Schule gegangen bist. Du hast ganz viele Leute für diese Fächer begeistern können.
Aber das ist einfacher, als man denkt. Ne? Das ist schwieriger, als man denkt. Das klingt leichter. Menschen zu begeistern, Menschen mitzunehmen, Menschen für eine Sache zu gewinnen. Wie stellst du das an?
Ja, das liegt daran, ich bin der Meinung, das kann man eigentlich gar nicht richtig lernen, sondern das muss eine Veranlagung sein. Das muss mit Begabung sein, die man hat. Und ich hatte die nicht erkannt, deswegen wollte ich gar nicht Lehrer werden. Aber dann kam das irgendwann und ja, schwierig durch Fortbildung sich sowas anzueignen, muss ein bisschen im Blut liegen. Muss man so mitbekommen haben auf dem Lebensweg.
Also ein Talent.
Talent, könnte man sagen, ja.
Jetzt hast du über die verschiedenen Jahrzehnte auch natürlich eine Menge Vor- und Nachteile kennengelernt im Schuldienst, ob als Lehrer, ob als auf Schülerseite. Gibt es Verbesserungen, ich sag mal jetzt für die nächste Lehrergeneration, die du dir wünschen würdest, was den Job vielleicht noch einen Tick einfacher macht?
Ja, ich würde mir wünschen, wir haben jetzt so über die Schulen gesprochen, an denen ich war, wo eigentlich so die Atmosphäre ziemlich familiär war und alles gut war. Es gibt ja genügend Schulen. Du hast vorhin das Wort Respekt angesprochen, wo der Respekt zwischen Schülern und Lehrern gar nicht da ist, dass die Schüler vor den Lehrern gar keinen Respekt haben, dass man da versucht, die Leute ein bisschen in die Richtung zu bringen, auch Schüler, möglicherweise im außerunterrichtlichen Bereich, diesen Respekt dann anzugewöhnen. Dass die Leute, es gibt ja auch Schüler, männliche Schüler, die vor Lehrerinnen gar keinen Respekt haben, dass man die mal dahin bringt, sagt ja, das sind Menschen wie du und ich und habt du mal Respekt vor dem, was die bringen und die wollen dir auch was sagen und beibringen.
Wenn wir auf die andere Seite schauen, gibt es vielleicht auch Dinge, wo du sagst, einen Wunsch für nachfolgende Schülerinnen und Schüler, für ganze Generationen, gibt es auch irgendwas, wo du sagst, das sollte auf jeden Fall beibehalten werden, das sollte immer zur Schule gehören, das macht Schule aus?
Ja gut, es ist so, ich bin der Meinung, dass der Unterricht leben sollte. Nicht dadurch, dass man in Büchern irgendwas nachliest während des Unterrichts, sondern dass der Lehrer dann da vorne steht, Vorträge hält, versucht die Schüler mit zu integrieren, einzubauen in das Unterrichtsgespräch und dann auch immer wieder darauf achtet, wie ist jetzt die Rückmeldung, die man nicht unbedingt wörtlich kriegt, aber merkt an der Reaktion der Schüler, wie das ist, dass man das wirklich beibehält und nicht dann sagt, hier, lest mal die Seite 5 bis 12 und nachher unterhalten wir uns darüber.
Okay, also, aber es wäre dann trotzdem weiterhin der lehrergeleitete Unterricht, weil da gibt es ja dann auch Diskussionen und Modelle, dass das mehr eben miteinander stattfindet. Ja. Sagst du, das hat Zukunft?
Vielleicht ist auch so, dass man da mehr zu dem fächerübergreifenden Unterricht geht. Also ich habe zum Beispiel immer mal wieder mit einer unserer Religionslehrer dann den Kontakt Glaube und Naturwissenschaft, dass sie mich dann als Physiker dazu holt und man dann sich austauscht. Und das finden die Schüler ganz toll. Die haben dann auch ihre Meinung dazu und dann kann man sich austauschen. Das sind ganz hervorragende Stunden.
Dass man die Fachgrenze sozusagen verlässt und darüber hinausschaut. Kurze Frage noch. Die frühen Anfangszeiten für Schüler, die werden ja von den Schülerinnen und Schülern gerne mal bemängelt. Was ist so mit Gleitzeit? Ist das ein Modell, wo du sagst, das könntest du dir gut vorstellen?
Ehrlich gesagt, kann ich mir das Ganze leicht vorstellen. Dass dann, wenn die Gleitzeit haben, morgens in der ersten Stunde, dann die da sind, die wollen. Genau. Und was macht dann der Lehrer, wenn von seinen 20 Schülern nur 5 da sind? Also es gibt Modelle, da funktioniert es, aber dazu kann ich nicht so viel sagen, weil ich diese Modelle nicht im Detail kenne.
Es gibt eine grundsätzliche Frage zu deinen Themenbereichen, zu deinen Schulfächern von SWR1-Hörerin Corinna Kraushofer. Sie fragt, wie wichtig sind Mathe und Physik? Wie wichtig ist Mathe, um Physik zu verstehen?
Ja, man sagt, dass Mathematik die Sprache der Physiker ist. Also wenn jemand in Mathe jetzt nicht so gut zurechtkommt, hat er in Physik ein bisschen mehr Probleme. Aber ich habe auch immer wieder Schüler gehabt, die in Mathe nicht so die 15 Punkte Granaten waren, die auch in Physik sehr gut zurechtgekommen sind.
Und sonst hast du nur 15 Punkte Granaten?
Nein.
Okay, es geht auch drunter bei dir, merke ich. Okay. Es hat sich gemeldet Iris Dörremann aus Hirschberg und der Name dürfte dir bekannt sein. Sie schreibt, lieber Volker, toll dich live im Radio zu hören. Ganz viele tolle Erinnerungen an Mathe-LK sowie Exkursionen nach Hamburg und zum CERN nach Genf kommen sofort hoch. Ohne dich hätte ich kein Mathe studiert. Deine ehemalige Schülerin und jetzt selbst Mathelehrerin. Das ist toll, oder?
Das freut mich.
Das heißt, du bereitest den Weg vor für Menschen, die sich dann halt auch aufgrund deiner Leistung entscheiden, Lehrerin oder Lehrer zu werden.
Ja, das ist oft bei Lehrern so, dass die mitentscheiden, in welche Richtung Schüler dann sich ins Berufsleben auf den Weg machen.
Wusstest du von Iris Dörrmann, dass sie Mathelehrerin ist?
Ja, ja.
Okay.
Ich habe die getroffen beim 10-jährigen, 20-jährigen Abitur. Und am nächsten treffe ich sie wieder. Also die machen immer Abiturtreffen.
Okay, es hat sich noch jemand gemeldet. Den spielen wir jetzt gerade mal ein.
Ja, hier ist Günter Röser. Ich rufe gerade von der Autobahn an Richtung Mannheim. Ich bin ehemaliger Schüler vom Volker Hoffmann am Raphael-Gymnasium. Ich glaube, es ist was ganz, ganz Besonderes, wenn man Lehrer hat, die ins Klassenzimmer gehen. Erinnere ich mich noch, ich habe Abi 2001 gemacht und die sagen, wenn ihr alles gebt, dann geht ihr alle mit 10 Punkten raus in Mathe, wenn ihr einfach dabei seid. Und er hat immer an die Schüler geglaubt, an die Schülerinnen. Großes Vorbild, immer ansprechbar, einfach immer an die Stärken der Schüler geglaubt. Und wir bräuchten in Deutschland viele, viele Volker Hoffmann. Ich denke immer noch super gerne zurück. Und es war eine ganz, ganz tolle Zeit. Ganz, ganz großes Lob.
Also, auch da geht dir das Herz wahrscheinlich auf.
Ich bin begeistert.
Ja, ja, und ich könnte die Liste noch fortführen. Wir haben noch Barbara König aus Neckarhausen. Ich freue mich total, Herrn Hoffmann in SWR1 zu hören. Er war mein Mathelehrer im Raphael-Gymnasium in Heidelberg. Und nur mit seiner Hilfe schaffte ich 1973 das Mathe-Abi. Hast du da auch noch Erinnerungen dran? Barbara König, geborene Albers.
Ja, nicht mehr so ganz, weil es im Prinzip vor der Zeit war, bei der ich dann das erste Abitur hatte.
Und du hast mal ausgerechnet, dir sind durch die Klassenzimmer etwa 10.000 bis 12.000 Schülerinnen und Schüler gelaufen. Also, ja. Dass man da dann nicht jeden Namen noch auf der Pfanne hat, ist wahrscheinlich dann auch klar.
Auf gar keinen Fall.
Ich habe hier noch so ein toller Lehrer, da möchte man selbst noch mal zur Schule gehen. Es gibt einfach nichts Besseres für Schüler, wenn sie mit ihrem Lehrer zurechtkommen. Das schreibt SWR1-Hörerin Karin Korn aus Mulfingen. Also jemand, der dich nicht als Lehrer erlebt hat, aber trotzdem sagt, so sollte es genau ablaufen in der Schule.
Diese Aussage finde ich gut und so ist es auch.
Sehr gut. Ich habe noch jemanden, der dich kennt. Da haben wir es mit Reinhard Nolze zu tun aus Dossenheim. Volker Hoffmann ist einer der außergewöhnlichsten Menschen, die ich je kennengelernt habe. Unsere beiden Kinder haben das St. Raphael-Gymnasium in Heidelberg durchlaufen. Er war dort Lehrer und genoss unter den Schülerinnen und Schülern eine unfassbare Beliebtheit und Ansehen. Ein absolutes Vorbild für alle Lehrkräfte, gepaart mit einer ungespreizten Natürlichkeit. Ich bin begeistert, dass Sie ihn als Gast eingeladen haben. Wir übrigens auch.
Ja, Reinhard, vielen Dank.
Sehr gern. Ich weiß, da fällt es dir jetzt schwer, darauf zu reagieren. Es ist sehr viel Lob reingekommen. Hier sagt auch noch jemand, der dich auch nicht als Lehrer kennt, cooler Lehrer. Klingt ein bisschen wie Jürgen Kohler. Das ist, glaube ich, dann der Region geschuldet. Ist aber, glaube ich, auch kein Nachteil. Sollte eher ein Lob sein. Volker, ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir. Du möchtest noch was sagen?
Hast du auch irgendwas, was mit Tadel gekommen ist?
Hat sich jemand beschwert? Mit Tadel möchtest du wissen. Ich schaue noch mal nach. Nee, hätte ich auch nicht aussortiert, aber es ist ganz viel Lob gekommen einfach.
Okay, vielen Dank.
Ja, also da scheinst du wirklich einiges richtig gemacht zu haben. Danke, dass du heute unser Gast warst hier auf dem Mannheimer Maimarkt. Das heißt, du kannst jetzt mit deiner Frau dann endlich auch am freien Tag einkaufen gehen.
Ja, und vielen Dank, dass ich eingeladen wurde.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.